Liebe Geschwister und Gottesdienstbesucher, es ist schön, heute Morgen auch euch hier sehen zu dürfen. Pierre, ich bin ausgeschlafen, ich habe ausgeschlafen und bin trotzdem hier, obwohl ich seit gestern ein bisschen grippig bin. Also es gibt's auch. Ich habe gedacht an meine frühe Jugendzeit, ich war es von meinen Eltern auch gewohnt, dass wir jeden Sonntag in die Kirche gehen, die war bei uns über der Straße, also hatten nur ca. 100 Meter, es war nicht weit, konnten ganz kurz vorher losgehen, waren wir immer noch rechtzeitig da. Als ich dann so in die Teenagerjahre kam, mein Vater war viel unterwegs mit Predigten, wenn meine Eltern dann weg waren, bin ich gerne mal zu Hause geblieben. Wenn mein Vater nachher gefragt hat, ja, warst nicht im Gottesdienst, dann fühlte ich mich nicht gut. Seitdem ich mit 16 Jahren dann Christ wurde, war es für mich selbstverständlich, ob meine Eltern da sind oder nicht. Am Sonntagmorgen bin ich im Gottesdienst und während der Woche habe ich an den Bibelstunden teilgenommen, obwohl ich oft als einziger Jugendlicher dabei war. Das waren sehr wenig Jugendliche im Dorf. Aber es hat mich interessiert, wenn die sich da so unterhalten haben, wie Paulus das jetzt wohl meint. Gut, wir sind im Römerbrief. Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass hinten auch verschiedene Schriften von mir sind, die ihr mitnehmen dürft. Wenn ihr etwas Geld habt, dürft ihr die auch bezahlen. Wenn nicht, dann ist das so in Ordnung. Auch die kurzgefasste Römerauslegung. Ich würde empfehlen, jeweils den Text 2-3 Mal mindestens zu lesen aus dem Römerbrief. Und dann kurz die Anleitungen auch noch durchzulesen, eventuell Bibelstellen nachzuschlagen und den Text im Römerbrief nachher nochmals ein paar Mal durchzulesen. Vielleicht auch als Vorbereitung auf die Predigt und nachher nochmals, nach der Predigt. Dann, das ist wahr, je länger wir über den Römerbrief nachdenken, desto besser verstehen wir die Zusammenhänge. Es gibt manche, die denken, der sei lauter widersprüchlich, Paulus wiederhole sich ständig. Je länger man sich damit beschäftigt, desto mehr verstehen wir, dass er völlig logisch aufgebaut ist. Wir müssen die Zusammenhänge nur begreifen. Eigentlich wollten wir gar nicht über diesen Abschnitt predigen, Römer 3, weil so mehr oder weniger alles schon in den ersten 2 Kapiteln gesagt worden ist. Und doch predige ich heute darüber, habt ihr nochmals immer wieder gelesen, gedacht, eigentlich sehr gut, dass ich den nochmals so gründlich lesen muss, obwohl ich seit einigen Jahren mich ausführlich damit beschäftigt habe, hat mir wieder ganz viel gebracht. Römer 3, 1 bis 20, lese den ganzen Abschnitt nicht nochmals, ich sage aber das Thema, warum alle Menschen das Heil in Jesus Christus brauchen. Warum alle Menschen, also auch du und ich, auch wenn wir mennonitisch aufgewachsen sind oder wie auch immer, christlich, warum alle Menschen das Heil in Jesus Christus brauchen. Dazu folgende Schwerpunkte. Erstens, Gottes Treue als Grundlage für das Heil. Zweitens, die Gleichheit aller Menschen im Bedarf des Heils. Und drittens, das Gesetz Gottes als Maßstab für die Sünde und das Heil. Ich wiederhole, Gottes Treue als Grundlage für das Heil, die Gleichheit aller Menschen im Bedarf, in der Notwendigkeit des Heils. Und drittens, das Gesetz Gottes als Maßstab für Sünde und Heil. Wer da kann, den bitte ich aufzustehen. Wer da gerne möchte, auf jeden Fall zum Gebet. Großer Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort, das die Wahrheit ist, uns die Wahrheit offenbart über dein Heil, auch die Wahrheit über die Sünde, über die Ungerechtigkeit, aber auch die Wahrheit über deine Gerechtigkeit, über dein Heil, über deine Gnade. Schenke uns Kraft, dass wir heute Morgen lernen, dein Wort tiefer zu verstehen und auch in die Tat umzusetzen. Schenke Gnade und wirke du unter uns mit deinem Heiligen Geist. Amen. So, wir können sagen, dass Paulus ab Kapitel 1, 18 bis 3, 20 aufzeigt, dass alle Menschen, Juden und Heiden, ohne Jesus Christus verloren sind. Und er versucht aufzuzeigen, und er tut's auch, klarzustellen, warum alle Menschen, auch wir können sagen, die Frommen und die Nicht-Frommen, die Frommen und die Gottlosen, von Natur aus, warum alle das Heil brauchen. Kapitel 1, Abvers 18 hat er dann aufgezeigt, dass die Heiden ohne Jesus Christus auf dem falschen Weg sind, also nicht auf dem Weg zur Herrlichkeit Gottes, dass sie also verloren gehen und dass sie selber schuld sind. Jeder fromme Jude konnte sich damals damit völlig identifizieren. Natürlich haben wir ja schon immer gewusst, diese Heiden, die essen Schweinefleisch, halten den Sabbat nicht und so weiter und so fort, sind in Gottes Augen verdammt. Völlig klar, nicht? Aber dann dreht Paulus den Spieß in Kapitel 2 und sagt, auch ihr, darum auch ihr als Juden, warum auch ihr? Ihr seid zwar äußerlich nicht so gottlos, aber im Herzen tut ihr genau das Gleiche. Ihr verurteilt die anderen und tut im Herzen genau das Gleiche. Das heißt, im Grunde genommen verurteilt ihr euch damit selbst. Und auch ihr, und Paulus sieht sich damit natürlich mit hinein, als ehemaliger Nichtchrist, auch wir sind von Natur aus als Juden arme Sünder, kann man sagen, verlorene Sünder. In unserem Abschnitt vertieft Paulus diesen Gedanken. Er weiß sehr wohl, dass es Unterschiede gibt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Heiden und Juden. Aber weiß auf der anderen Seite auch sehr klar, dass die Juden allein deswegen, weil sie Juden sind, vor Gott nicht besser dran sind. Und dass sie deswegen, weil sie Juden sind, nicht automatisch in den Himmel kommen. Zum ersten Schwerpunkt, Gottes Treue als Grundlage für das Heil der Menschen. Ich lese nur die ersten drei Verse noch einmal. Was ist nun der Vorzug des Juden oder was der Nutzen der Beschneidung? Viel in jeder Hinsicht. Denn zuerst sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Was denn? Wenn einige untreu waren, wird etwa ihre Untreue die Treue Gottes aufheben. Paulus spricht hier von dem Juden in der Einzahl und von der Beschneidung. Damit bezieht er sich vor allem auf den Bund, den Gott einst mit Abraham und seinen Nachkommen gemacht hat, nachzulesen 1. Mose 17, wo Gott mit Abraham einen Bund gemacht hat und als Zeichen des Bundes die Beschneidung am Fleisch verordnet hat, am männlichen Glied. Auch wenn Paulus nun von der Treue Gottes und von der Untreue der Israeliten spricht, bezieht er sich eben auf diesen Bund. Treue dem Bund gegenüber und Treue ebenso dem Bund gegenüber. Um das zu verstehen, müssen wir überlegen, was denn der Bund bedeutet und wie die Juden das verstanden haben. In alttestamentlicher Zeit, da lesen wir immer wieder, dass Gott mit den Juden verschiedene Bündnisse gemacht hat. Er wollte Israel mit hineinnehmen in sein Heil und mit hineinnehmen in seine Verheißungen. Das ist, was Paulus hier sagt. Was haben die Juden was hat die Beschneidung für einen Vorteil? Viel. Denn damit, mit diesen Bündnissen, sind ihnen die Verheißungen anvertraut worden. Wenn er hier von den Aussprüchen spricht, die den Ausdruck Aussprüche Gottes braucht, die den Israeliten anvertraut worden sind, bezieht er sich eben auf diese Verheißungen. Also jeder Bund, den Gott mit Israel machte, beinhaltete Verheißungen Gottes. Verheißungen, dass Gott sein Heil zum Ziel bringen würde. Und da gab es jeweils ein Zeichen für den Bund. In diesem Fall war das Zeichen die Beschneidung. Wir müssen beachten, die Beschneidung ist nicht der Inhalt des Bundes. Die Beschneidung ist das Zeichen des Bundes, was die Juden dann später umgekehrt haben. Aber hier von Anfang an lesen wir sehr klar in 1. Mose 17, dass die Beschneidung den Bund als Zeichen nachstellt. Ein Zeichen ist ein Hinweis auf etwas. Worauf soll die Beschneidung am Fleisch hinweisen? Die Beschneidung am Fleisch weist darauf hin, dass der Mensch im Grunde genommen im tiefsten Wesen eine Veränderung braucht, eine Beschneidung braucht. Das Alte Testament braucht da den Ausdruck, die Beschneidung des Herzens. Gott möchte das Herz beschneiden. Gott möchte das Herz des Menschen verändern. Also das tiefste Wesen, unser Denken, unser Handeln möchte er verändern. Unsere Einstellung. Gott verspricht also Israel, sie mit hineinzunehmen in sein Heil, in seine Verheißungen. Und er verspricht Abraham in diesem Zusammenhang einen Nachkommen, nämlich Isaak natürlich zuerst, aber Isaak weist uns wieder hin auf einen anderen Nachkommen, auf den kommenden Erlöser, auf Jesus Christus. Und wir lesen im Neuen Testament, dass Jesus Christus alle diese Verheißungen erfüllt, endgültig erfüllt. Gott verspricht, aber Gott verlangt auch. Wenn Gott einen Bund macht mit Israel, dann sagt er, das biete ich euch, das schenke ich euch. Ich nehme euch mit in mein Heil hinein, in meine Verheißungen, aber ich erwarte, dass ihr auch dementsprechend euer Leben ausrichtet, dass ihr tut, was mein Wille ist, dass ihr nach meinem Willen lebt. Wir lesen im Alten Testament, dass Israel immer wieder abgewichen ist davon. Nun gut, wenn Israel untreu geworden ist diesem Bund gegenüber, dann kann Gott auch untreu sein, hä? Wenn ein Ehepartner untreu wird, dann darf ich doch auch, nicht? So würden wir heute denken. Natürlich darf ich dann, aber Gott denkt anders. Nein, sagt Paulus, Gott ist deswegen nicht untreu geworden, sondern durch die Untreue Israels wird Gottes Treue umso sichtbarer. Dass Gott trotzdem zu seinem Bund steht, auch wenn Israel immer wieder abgewichen ist, dadurch wird Gottes Treue umso heller leuchten. Nun fragt Paulus weiter, wie ist es denn mit der Strafe Gottes? Wenn durch Israels Untreue Gottes Treue umso größer wird, umso sichtbarer wird, dann kann doch Gott nicht strafen, nicht? Für die Untreue. Im Gegenteil, sagt Paulus, auch die Strafe ist jeweils mit schon in den Bund mit eingeschlossen. Gott sagt im Alten Testament schon immer wieder, wenn ihr diesen Bund übertreten werdet, dann werde ich das Gericht über euch kommen lassen. Und wenn ihr dann wieder umkehrt, was dann? Dann werde ich vergeben. Dann werde ich euch wieder zurückbringen. Ich werde euch wegbringen in die Ferne, wenn ihr abweicht. Aber wenn ihr dort in der Ferne Buße tut, umkehrt, dann werde ich euch zurückbringen. Also die Strafe ist mit schon eingeschlossen in den Bund. Gott richtet die Sünde, aber er vergibt und erhält dadurch seinen Bund, dass er vergibt. Und verspricht, wenn Israel zurückkommt, dann vergebe ich. Und das führt uns zum Kreuz von Golgatha, das ist der neue Bund, sagt das Neue Testament, wo Gott sehr klar zeigt, dass er seine Verheißungen erfüllt. Sowohl erstens im Gericht, in seinem Gericht der Sünde gegenüber, zweitens in seiner Verheißung des Heils. Jesus Christus hat Gottes Gericht über die Sünde auf sich genommen und deswegen kann Gott seinen Bund erfüllen und uns die Sünden vergeben. Die Bibel zeigt uns nämlich sehr klar, und Jesus sagt es ganz klar, dass der Zorn Gottes auf jedem natürlichen Menschen, der nicht durch Jesus wiedergeboren ist, ruht. Dass wir also von Natur aus alle unter dem Zorn Gottes leben, weil wir unter der Sünde leben, weil wir nicht nach dem Willen Gottes handeln. Und deswegen bietet Gott uns in Jesus Christus die Vergebung an. weil er es versprochen hat. Nicht, weil wir treu waren, sondern weil Gott seinem Bund gegenüber treu ist und weil er Jesus Christus für uns verurteilt hat. So lesen wir es in 1. Johannes 1,9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er, was? Treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Hast du die Gewissheit, dass du mit Gott versöhnt bist? Völlige Gewissheit. Das ist etwas vom Allerwichtigsten in unserem Leben, dass wir diese Gewissheit haben, ich bin mit Gott versöhnt. Es trennt mich nichts mit Gott, von Gott. Wenn ich jetzt sterbe, dann komme ich in den Himmel, dann werde ich bei Gott sein. Dass wir diese Gewissheit haben. Hast du diese Gewissheit? Was oder wer gibt dir diese Gewissheit? Deine frommen Werke? Dass du dich einmal hast taufen lassen? Das alles genügt nicht. Sondern nur Gottes Treue in seinen Verheißungen, dass er Jesus Christus für uns bestraft hat, dass er uns in Jesus vergibt. Wir lesen von einem der berühmtesten Juden, Rabbiner, also Lehrer, im 2. Jahrhundert nach Christus, dass er vor seinem Sterben, auf seinem Sterbenbett gesagt hat, Folgendes, vor mir liegen zwei Wege. Der eine zum Himmel, der andere zur Hölle. Und ich weiß nicht, welchen ich gehen werde. Einer der bedeutendsten Theologen unter den Israeliten damals hatte keine Heilsgewissheit. Die kann uns nur Jesus Christus schenken. Ich komme zum zweiten Schwerpunkt, die Gleichheit aller Menschen im Bedarf des Heils. Paulus sagt hier in den Versen 9 bis 11, was ist nun? Haben die Juden einen Vorzug? Haben wir einen Vorzug? Durchaus nicht. Denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde seien. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Wie nun? Paulus hat doch eben gesagt, wir haben einen Vorzug. Und nun sagt er, wir haben keinen Vorzug. So ein Widerspruch, nicht? Paulus sagt sehr wohl, wir haben als Juden Gottes Verheißungen empfangen. Gott hat sein Wort uns offenbart. Das lesen wir mal im Testament. Sind wir deswegen schon besser dran? Kommen wir deswegen schon in den Himmel? Nein. Paulus sagt hier sehr klar, nein. Absolut nicht. Das gibt uns keinen Vorzug. Und das zeigt uns schon das Alte Testament. Das Alte Testament wird hier von Paulus in einigen Versen immer wieder zitiert. Und das Alte Testament ist, dass keiner gerecht vor Gott. Keiner. Dann fragen wir uns doch, aber das Alte Testament sagt doch, dass Noah ein gerechter Mann war, nicht? Dass Hiob ein gerechter Mann war? Nun. Diese Leute waren nicht von sich aus gerecht. Die konnten nach dem Willen Gottes leben, weil Gott sie mit hineingenommen hatte in seine Verheißungen. Weil Gott sie im tiefsten Wesen verändert hatte und mit hineingenommen hatte in seinen Bund. Sie waren nicht fehlerlos, sagt uns das Alte Testament nicht. Aber Gott hatte ihr innerstes Wesen verändert, dass sie überhaupt in der Lage waren, mit Gott zu wandeln. Von Hiob heißt es, oder von Noah heißt es, er lebte beständig mit Gott. Der Gehorsam war eine Folge, dass er als Gerechter bezeichnet wird, war eine Folge seiner tiefsten Beziehung zu Gott. In Prediger 7, Vers 20 lesen wir, niemand ist so gerecht, dass er nie sündigt. Niemand ist so gerecht, dass er nie sündigt. David hat viele Psalmen geschrieben. In diesen Psalmen wird er indirekt immer wieder als Gerechter bezeichnet. Aber nicht, weil er die Vergebung nicht nötig hätte, Wir können zum Beispiel in Psalm 32 und Psalm 51 nachlesen. Als ich meine Sünden bekannte, dann hast du mir vergeben. Und deswegen bittet David um einen neuen Geist, um ein neues Herz. Auch als wiedergeborene Christen können wir nicht sagen, ja, wir hätten die Vergebung Gottes nicht mehr nötig. Wir sind einfach sicher, wir tun Gottes Willen. Nein, wir haben Gottes Vergebung ständig nötig. Ich meine, du auch, ich auf jeden Fall. Das sollte uns aber nicht dahin führen, dass wir oberflächlich mit der Sünde umgehen. Dass wir gleichgültig sind. Im Gegenteil, weil Gott uns immer wieder vergibt, weil er uns verändert, sollten wir uns Gott hingeben und nicht der Sünde. Gottes heiliges Wesen muss der Maßstab für unser Leben werden, immer mehr, für unser tägliches Leben. Paulus zitiert, sagt, da ist keine Gottesfurcht, aber wir sollten Respekt vor Gott haben und deswegen nicht gleichgültig in der Sünde leben. Nun zum dritten Schwerpunkt, das Gesetz Gottes als Maßstab für die Sünde und für das Heil. Ich lese die Verse 19 und 20. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Darum, aus Gesetzeswerke wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Nun, Paulus hat hier in den Versen 10 bis 18 ein Zitat nach dem anderen angeführt. Von wo? Nicht von den großen Philosophen oder von den jüdischen Lehrern, sondern aus dem Alten Testament. Nun, wenn wir die jüdischen Auslegungen dieser Stellen im Alten Testament lesen, dann sagen sie es ganz klar, das sind die Heiden, nicht? Eben wie gesagt, sie essen Schweinefleisch, sie halten den Sabbat nicht, sie sind gottlos und so weiter und so fort. Die Heiden. Sie sind vom Maßstab Gottes abgewichen, sie leben in der Gottesferne. Nun dreht Paulus den Spieß einmal um und sagt, wem ist das Gesetz gegeben? Nicht den Heiden zuerst, sondern euch. Zu wem spricht das Gesetz? Nicht zuerst zu den Heiden, sondern zu euch. Wenn das Gesetz also sagt, alle Menschen sind unter der Sünde, wem sagt es das? Nicht zuerst den Heiden, sondern euch, uns. Das Gesetz spricht zu denen, die unter dem Gesetz sind. Ihr lebt nicht im Einklang mit dem Gesetz, sagt Paulus. Nun die Frage, wozu ist dann das Gesetz gegeben? Die Juden meinten damals, dass Abraham, ihr Vorfahr, einst vor der Hölle stehen würde, vor dem Eingang der Hölle, am Schluss, wenn das Gericht kommt, und würde aufpassen, wenn ein beschnittener Jude käme, dann würde er ihn nicht reinlassen. Wenn aber jetzt ein Heide, ein unbeschnittener Heide kommen würde, dann würde er ihn reinschmeißen. Nun, die Juden gingen also davon aus, wenn wir Abrahams Nachkomme sind, wenn wir beschnitten sind und wenn wir noch bestrebt sind, das Gesetz zu erfüllen, dann ist klar, dann kommen wir nicht in die Hölle. Dann sind wir befreit. Und sagt Paulus, das Gesetz ist nie dazu gegeben, um euch vor der Hölle zu befreien. Es kann es gar nicht. Das kann nur Gott tun. Das kann nur Jesus Christus tun. Das Gesetz offenbart uns erstens den heiligen Willen Gottes, aber es offenbart uns auf der anderen Seite unsere Sündhaftigkeit, weil wir diesem heiligen Gottes Willen nicht entsprechen. In unserem Leben. Also wir können sagen, dass das Gesetz ist ein Maßstab. Es ist von Gott gegeben, es offenbart uns seinen heiligen Willen. Wir können das Gesetz mit Verkehrsschildern vergleichen. Stellen wir uns vor, in Basel gibt's keine Verkehrsschilder, nicht? Und ich fahre 100 durch die Stadt, kein Problem, keine Gefahr, nicht? Ist doch kein Verkehrsschild, ich bin nicht ungehorsam. Und doch ist gefährlich. Doch setze ich mein Leben in Gefahr, wenn ich ohne Verkehrsschilder 100 durch die Stadt fahre. Nun, die Verkehrsschilder sollen mein Leben schützen. Wenn ich mich dem unterordne, dann bin ich bewahrt. Dann bin ich auf jeden Fall, steht mein Leben nicht so in Gefahr. Nun, wenn ich immer nur 40 fahre, wo man vielleicht eigentlich sonst 50 fahren dürfte, dann brauche ich die Verkehrsschilder nicht. Oder doch? Wenn niemand über 50 fahren würde, wo man jetzt 50 fahren darf, auch ohne Verkehrsschilder, dann würden die nicht da stehen. Aber weil einzelne Menschen oder vielleicht auch manche sonst schneller fahren, stehen die da. Nun, wozu dient das Alte Testament für uns Christen? Manche haben Angst, wenn man diese Gesetze zu ernst nimmt, dann wird man zu gesetzlich. Und Paulus sagt ja, für die Christen ist kein Gesetz gegeben, nicht? Also sind wir frei, auch ohne Gesetz zu leben. Nun, Paulus geht selbstverständlich davon aus, dass wir uns dem Willen Gottes unterordnen, ob mit oder ohne Gesetz. Ist ganz klar. Das Gesetz ist also nicht gegeben, um uns das ewige Leben zu schenken, aber es will dieses Leben, das Gott uns schenkt, bewahren und fördern. Auf der anderen Seite stehen wir sicher alle in Gefahr, dass wir schnell denken, wenn wir die Bibel lesen oder eine Predigt hören, ganz genau für den Christoph, nicht? Oder für den Ephraim. Ja, die soll es mal hören. Oder der und der Nachbar, der sollte das mal hören. Paulus sagt, wenn du das Wort Gottes hörst und liest, dann spricht es genau zu dir. Und denken wir an das, was Hebräer 4,12 sagt, das Wort Gottes ist lebendig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es schneidet also immer zuerst hier, nicht? Nicht da, sondern hier. Es legt unsere tiefsten Gefühle und Gedanken offen vor Gott. Und dann kann Gott als, sagen wir, als Chirurg, als Arzt schneiden durch seinen Heiligen Geist. Und dafür sollten wir offen sein. Das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert, schärfer als die Schere des Arztes oder das Messer des Arztes und legt unsere Gedanken und Gefühle vor Gott offen. Und das sollten wir Gott schneiden lassen. Da sollten wir den Geist Gottes wirken lassen, dass wir Stolz, Egoismus, Ehebruch, Hurerei, Diebstahl, Lüge, Unwahrhaftigkeit, Heuchelei, alles ablegen. Und dann können wir immer mehr geheilt werden. Gottes Wort ist also wie ein Spiegel. Dann sieht man da noch ein bisschen Dreck, nicht? Und da noch ein bisschen, das muss noch weg. Und da sehen wir, wie wir alle eine tägliche Reinigung notwendig haben, wie wir tägliche Korrektur notwendig haben. Ich fasse kurz zusammen. Gottes Treue allein ist die Grundlage für unser Heil. Nicht, dass wir fromm wären, nicht, dass wir was Gutes geleistet hätten, sondern weil Gott uns sein Heil versprochen hat, weil er zu seinen Versprechungen steht und weil Jesus Christus seinen einzigen Sohn dafür bestraft hat. Jesus hat das Gericht Gottes auf sich genommen. Alle Menschen, sagt Paulus, haben Jesus notwendig. Alle leben von Natur aus unter der Sünde. Ich möchte hier noch ein bisschen ergänzen, das steht völlig im Einklang mit dem Neuen Testament. Auch als Christen haben wir die tägliche Vergebung von Gott notwendig, aber auch die tägliche Korrektur. Gottes Wort ist der Maßstab für das, was die Bibel Sünde nennt, Zielverfehlung eigentlich, was uns von Gott wegführt und will uns immer wieder korrigieren. Der Geist Gottes wirkt durch die Bibel und führt uns dahin, dass Gott schneiden kann, dass Gott unser Leben verändern kann, dass wir im Glaubensleben wachsen, dass wir Jesus Christus ähnlicher werden. Dass wir also hier schon auch die Gewissheit haben, wenn wir sterben, dann kommen wir direkt zu Gott in die ewige Herrlichkeit. Wir müssen keinen Zweifel haben, wenn wir ganz auf Jesus Christus schauen. Lasst uns beten. Ja, Herr, wir staunen über die Einheit deines Wortes, der Bibel. Und wir staunen, wie hart wir manchmal als Menschen sind. Nicht nur die Juden, viele haben sich bekehrt. Am Pfingsten waren es 3000, aber viele haben es auch nicht erkennen wollen. Und auch wir sind manchmal sehr hart deinem Wort gegenüber, dem Wirken deines Geistes gegenüber. Schenk uns Gnade, dass wir uns tiefer Demut beugen, dass wir uns verändern lassen, dass dein Wort unser täglicher Spiegel sein kann, dass wir erkennen, wo wir falsch denken, wo wir falsch leben, dass wir uns durch dich korrigieren lassen können, dass wir in der Heiligung leben. Habe Dank, himmlischer Vater, für diesen Morgen und für dein Wirken. Amen.